D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Ja gut, ich weiß, heute Abend ist wieder dieses Fußball, von dem jetzt alle reden. Ne? Dieses 11 Leute auf der einen, 11 Leute auf der anderen Seite und dann rennen die einen Ball hinterher, Deutschland gegen Brasilien. Aber ich verspreche euch, bis dahin sind wir fertig mit einer Stunde Film. 20 bis 21 Uhr, dann ist noch eine ganze Stunde bis Anpfiff, also ihr verpasst nichts und könnt euch jetzt bequem zurücklehnen. Wir haben heute Caroline Herfurth als Gast in der Sendung, als Gästin genauer genommen, 30-jährige deutsche, sehr erfolgreiche Schauspielerin. Mit der habe ich mich getroffen und über einiges gesprochen, über das Filmgeschäft, über sie selbst natürlich auch. War ein sehr schönes Treffen. Und dann haben wir neue Filme in den Kinos natürlich am Donnerstag wieder, unter anderem The Signal. Das ist ein, ja, wie soll ich das nennen, ein Arthouse-Science-Fiction-Thriller. Geht um Außerirdische, die das Leben auf der Erde beeinflussen wollen. Über den Film werden wir reden. Dann freuen wir uns, dass der Regisseur Jean-Pierre Jeunet zurück ist. Den kennt ihr als Regisseur vom Film Die fabelhafte Welt der Amelie hat er gemacht oder auch Mathilde, eine große Liebe. Der hat einen neuen Film, der am Donnerstag in die Kinos kommt, heißt Die Karte meiner Träume. Und dann sprechen wir heute noch über eine Musikdoku, die mir ganz besonders gut gefallen hat, Mistaken for Strangers. Da geht es um den Sänger der Indie-Band The National, Matt Berninger. Und der hat einen Bruder, Tom, der ein ziemlicher Chaot ist. Und die beiden haben irgendwie beschlossen, dass doch Tom mal seinen Bruder und die ganze Band auf Tour begleiten und darüber eine Doku drehen könnte, was in einem ziemlichen Chaos ausgeartet ist, um nicht jetzt schon zu viel zu verraten. Tolle Doku, wie gesagt, Mistaken for Strangers, die läuft auch am Donnerstag neu in den Kinos an. Dann habe ich natürlich für euch die Film-News aus aller Welt. Wer dreht gerade was, mit wem und warum eigentlich? Die kriegt ihr auch von mir heute. Und mal gucken, vielleicht, wenn es richtig gut läuft, dann habe ich am Ende sogar noch einen Fernsehtipp für euch. Also genug drin in der nächsten Stunde, eine Stunde Film. Ich bin Tom Westerholt, viel Spaß.
D-Radio Wissen.
Play it right. Es gibt so Filme, das kennt ihr auch, da wird man so reingeschmissen. Der Film beginnt und wir haben es mit verschiedenen Charakteren zu tun, deren Vorgeschichte wir nicht kennen, deren Verhalten uns Rätsel aufgibt. Filme, in denen gleich zu Anfang schon Dinge passieren, die wir erstmal nicht zuordnen können. Genauso ein Film ist The Signal. Startet jetzt am Donnerstag bei uns in den Kinos. Es geht um die beiden Studenten Nick und Jonah, beide ziemliche Nerds, ziemliche Computer. Freaks, die seit einiger Zeit schon einem Hacker auf der Spur sind. Nomad heißt er. Und deswegen reisen die beiden auch zusammen mit Nicks Freundin Haley, also so ein Dreiergespann, quer durch die USA mit dem Auto und sind auf der Suche nach Nomad, wollen den irgendwie zu packen kriegen, diesen Underground-Hacker, der allen in der Szene große Rätsel aufgibt. Die Freundin von Nick, Haley, ist so ein bisschen abgenervt irgendwann davon, dass die beiden Jungs überhaupt nicht aufhören wollen. Das Ganze kriegt auch sowas leicht bedrohliches, weil Nomad Nachrichten schickt, die ja zweideutig sind und sie bittet die Jungs doch dann einfach damit aufzuhören. Das machen sie aber nicht, weil es immer wieder im Film Kontakt gibt mit diesem Nomad.
Hey, Nomad ist wieder da. Er will sich mit uns anlegen.
Was schreibt er?
Dein Hack in die MIT-Server war cool. Oh, das ging ja schnell.
Ta, ta, ta? Was soll denn das?
Verärgert? Die haben uns diesen Scheiß angehängt. Wir wären fast von der Uni geflogen.
Das heißt also, unsere beiden Jungs werden immer wieder mal angefüttert von Nomad und gehen jeder Spur nach. Und irgendwann glauben sie auch, ihn gefunden zu haben. Blöderweise in so einem alten, verlassenen Haus. Da werden Geschichten meistens dann nicht gut. Wollen ihn da aufspüren und bei Nacht kommen sie an diesem Haus an, indem sie Nomad vermuten, schleichen durch den Keller mit so Taschenlampen und das Schicksal nimmt seinen Lauf.
Was sind das für Teile?
Server Rex.
Scheiße, Helly! 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 Was zur Hölle? Was ist das für ein Geräusch?
Weiß ich nicht.
Warum sind die Türen auf?
Weiß ich doch nicht.
Oh mein Gott.
Die beiden Jungs stürmen nach oben aus dem Haus. Draußen ist es schwarze Nacht. Das Radio im Auto spielt völlig verrückt, sendet merkwürdige Signale und Haley ist weg. Dann wird alles schwarz und Nick wacht in einer Art Krankenhaus wieder auf. Sehr, sehr steril gehalten, alle Wände komplett weiß. Er sitzt im Rollstuhl und sieht sich einem Mann gegenüber, der sich Dr. Damon nennt, gespielt von Lawrence Fishburne, der ihm in einem Ganzkörperschutzanzug, wie man es kennt aus so solchen Filmen, merkwürdige Fragen stellt.
Wann hast du es zum ersten Mal wahrgenommen, das Signal?
Das war's. Was ist mit uns passiert?
Ich muss dir nun etwas mitteilen, das dich wahrscheinlich ein bisschen verstören wird. Du bist in Kontakt mit einer EBE geraten.
EBE?
Extraterrestrische biologische Einheit. EBE.
Das ist die Situation, der sich Nick jetzt gegenüber sieht. Er soll angeblich Kontakt mit Außerirdischen gehabt haben, kann sich aber an nichts erinnern. Seine Freundin Haley ist weg, sein Freund Jonah ist auch weg und ganz viele Fragen, die er hat, werden ihm schlicht und ergreifend nicht beantwortet. Die Fragen hat nicht nur Nick im Film, sondern die Fragen haben tatsächlich auch wir als Zuschauer, die wir im Kino sitzen vor der Leinwand. Ganz viele mögliche Theorien über diesen Alien-Kontakt werden immer nur angerissen. Über vieles werden wir absichtlich im Dunkeln gelassen, weil sich der Regisseur einfach gesagt hat, reimt euch die Geschichte selbst zusammen. Kann man machen, ist die Frage, ob man das mag. William Eubank hat sich dazu entschieden. Sein zweiter Film, vielleicht hat der ein oder andere von euch seinen Debütfilm Love gesehen. Der war schon ganz ähnlich aufgebaut. Filme mit vielen, vielen Fragen. Science-Fiction-Thriller, die bei uns das Kopfkino ankurbeln sollen und uns im Endeffekt selbst überlassen, was von der Geschichte wir wie auslegen wollen. Mir war er am Ende, sage ich ganz ehrlich, ein bisschen zu offen. Und er wird am Ende auch tatsächlich dann sehr abstrus und geht sehr, sehr ins Theoretische. Wer so Filme mag, die generell auch sehr, sehr spärlich mit Dialogen umgehen und wie ich schon meinte, Theorien nur so anreißen, einem so eine Idee geben, in welche Richtung es gehen könnte, aber einen tatsächlich nach Ende des Films mit vielen Fragezeichen zurücklassen. Wer sowas mag, kann sich den sehr, sehr gut anschauen. Jetzt ab Donnerstag The Signal im Kino. Wer das allerdings nicht mag, so komplett offene Enden und Filme, die sich wirklich nur so auf Theorien stützen, der sollte sich überlegen, ob er sich ins Kino reinstürzt. Da passt das Wort besser hin. Caroline Herfurth ist eine sehr, sehr erfolgreiche, sehr, sehr nette deutsche Schauspielerin, die mit 11 Jahren ihren ersten Film gedreht hat und anfangs in vielen Komödien sich einen Namen machen konnte, beispielsweise in Mädchen, Mädchen hat sie mitgespielt, dann hat sie in Vincent will mehr gespielt, auch eine sehr, sehr erfolgreiche deutsche Komödie vor wenigen Jahren und dann war sie gerade letztes Jahr eine der Hauptfiguren im erfolgreichsten Film des Jahres.
Wäre klasse, wenn da jetzt keiner von uns was, reininterpretiert.
Wird mir schwerfallen, aber ich probiere es, okay? Vergessen.
Ah, echt? Gut. Ich meine, wir sind jetzt Kollegen und da sollte man ja nichts überstürzen. Vermischen. Ja, supi, dann legen wir mal los. Das ist eine ganz schön chaotische Schule hier.
Caroline Herfurth in Fuck You Goethe, erfolgreichster Film des Jahres 2013. Sie hat aber auch ganz andere Seiten schon von sich zeigen können. Sie war das Mirabellenmädchen in der Süßkind-Verfilmung Das Parfüm beispielsweise. Sie hat eine sehr, sehr bemerkenswerte, starke Hauptrolle gespielt in dem Drama Im Winter ein Jahr. Eine sehr, sehr vielseitige Schauspielerin, Caroline Herfurth. Ich habe sie getroffen vor ein paar Tagen, weil sie jetzt am Donnerstag in einem Film zu sehen ist, in einem Kinderfilm. Rico, Oscar und die Tiefer Schatten ist eine wirklich tolle Kinderbuchverfilmung geworden. Gerade Kinder- und Jugendfilme in Deutschland sind oft tatsächlich sehr, sehr anspruchslos und machen keinen besonders großen Spaß, muss man leider so sagen. Letzte herbe Enttäuschung war zum Beispiel Bibi und Tina von Detlef Book. Katastrophal schlechter Film. Jetzt am Donnerstag Rico, Oscar und die Tiefer Schatten. Wirklich tolle Buchverfilmung geworden und darin spielt Caroline Herfurth zum ersten Mal in ihrem Filmleben eine Mutter. Ja, Caroline Herfurth ist vor einigen Wochen 30 geworden. Ist ja im Leben einer Frau oft ein problematisches und schwieriges Thema. So die 30 der Frau ist ja oft so wie die 40 des Mannes. Und natürlich ich als brechstangenharter Journalist habe natürlich auch gleich mit diesem schonungslosen Thema angefangen und sie gefragt, wie das denn jetzt eigentlich so ist mit dem 30-Sein.
Ja, ich kann es ein bisschen empfehlen tatsächlich, älter zu werden.
obwohl es eigentlich immer, ich finde es eigentlich, also ich würde mal sagen, ich finde es immer schön, sagen wir es so. Ich habe mit dem Leben jetzt einen Deal vereinbart, dass ich 100 werde. Weil ich es einfach so schön finde, möchte ich gerne so lange wie möglich bleiben. Und also ich hatte zwar ein bisschen schlechte Laune Anfang des Jahres, muss ich gestehen, und habe dann irgendwann festgestellt, dass es tatsächlich was mit der 30 zu tun hat, weil es schon ein Schritt in eine Erwachsenenwelt bedeutet. Und ich glaube, jeder Entwicklungsschritt hat was mit Anfangen oder mit Neuanfangen oder mit tollen Seiten zu tun und bedeutet aber auch immer ein bisschen Abschied. Und wenn man sein Leben liebt, dann bedeutet jeder Abschied auch ein bisschen Trauer. Und natürlich tut es mir ein bisschen weh, mich von dieser wunderschönen Jugend- und Kindheitszeit tatsächlich zu verabschieden. Ich glaube, mit 30 ist dann einfach dann auch, ist man erwachsen. Aber das bringt ganz viele tolle Dinge mit sich, die ich sehr genieße.
Du sprichst mir sehr aus der Seele, weil ich stehe Ähnlichem gegenüber mit der 4 im nächsten Jahr dann. Und das ist wirklich, ich habe auch lange Zeit die Leute belächelt, die irgendwie da ein Thema draus gemacht haben. Und mittlerweile stelle ich fest, es ist wirklich ein Thema.
Ich glaube, Entwicklung ist ein Thema, aber ein gesundes und ein gutes Thema, was man nicht verleugnen sollte. Aber das wahrzunehmen und das auszukosten und auszuleben ist definitiv gut und gesund, glaube ich. Und auch heutzutage so gerade so 30 und 40 nicht mehr bedeutet, man ist irgendwo und da ist man dann, sondern man hat heutzutage einfach die Möglichkeit, immer wieder neu anzufangen.
Richtig. Dieses Alter und was es mit sich bringt, ich meine, du hast viele, viele Jahre immer wieder mal in Filmen auch die Tochter von jemandem gespielt. So, die Tochter von wem auch immer, von irgendwelchen Eltern in den Filmen. Jetzt bist du selber in dieser Elternrolle und bist die Mutter von jemandem in einem Film. Wie war das?
Neu, definitiv. War das erste Mal, dass ich eine Mama gespielt habe. Also ich war schon mal die Mama in Das Blaue vom Himmel war ich schon mal die Mama von nicht meinem Kind, also einem Stiefkind quasi, und auch ungewollt, war eher eine Tragödie. Aber hier war es natürlich eine ganz schöne Erfahrung. Ich war ein bisschen nervös, als das Angebot kam. Ich war sehr glücklich, dass mir das zugetraut wurde, diese Rolle von der Produktion und vom Verleih und von der Regisseurin, weil ich ein bisschen Sorge hatte, dass ich als große Schwester wahrgenommen werde und nicht als Mutter. Ich habe selber viele kleine Brüder, von daher kenne ich dieses Gefühl, große Schwester zu sein, in- und auswendig. Und wollte aber es war mir sehr wichtig, eine junge Mutter zu spielen, weil ich sehr, sehr viele junge Mütter kenne. Ich komme selber aus der DDR, da ist es ganz normal, in meinem Alter schon 2 bis 3 Kinder zu haben. Und ich kenne ganz viele junge Mütter dadurch, deswegen ist es für mich jetzt nichts Neues. Aber ich finde, es war für mich einfach eine Herausforderung, ein neues Gebiet. Aber ich liebe Herausforderungen und neue schauspielerische Gebiete, von daher war das ganz perfekt.
Ich wollte gerade schon mutmaßen, hat sich das Studium, das du an die Schauspielausbildung dran gehängt hast, doch gelohnt?
Definitiv, also ich glaube gar nicht, was jetzt die Kinder angeht. Ich habe ja keine Pädagogik studiert, von daher. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, ja. Ich bin ja noch nicht fertig, brauche noch. Ewig.
Was hast du da so kalkuliert für ewig?
Also? Naja, ich studiere jetzt seit 6 Jahren auf Teilzeit. Das heißt, ich habe für den Bachelor auch 6 Jahre und ich habe 2 Urlaubssemester genommen. Das heißt, ich habe noch ein Jahr. Dann bin ich raus aus der Regelstudienzeit und habe habe ich dann geschafft. Und ich hoffe, dass ich es berufsbegleitend, das ist halt berufsbegleitend. Deswegen ist es auch nicht schlimm, habe ich gerade erfahren. Aber ich hoffe, dass ich, bis ich 35 bin, fertig bin. Habe ich jetzt noch 5 Jahre.
Jetzt könnte man ja bei jemandem wie dir sagen oder sich fragen, warum macht sie das? Die Frau hat doch Angebote genug, die dreht Filme genug. Warum ist dir dieses Studium so wichtig gewesen? Ist es nach wie vor, das parallel zu machen?
Also ich genieße das sehr, die Möglichkeit zu haben, neue Welten kennenzulernen. Dieses Studium hat mir einfach die Augen für die Welt geöffnet und tut es immer wieder und das möchte ich nicht missen. Also es ist einfach, es gibt andere Leute, die schaffen das, weil sie sich hinsetzen und Bücher lesen. Dazu bin ich zu faul. Ich brauche den offiziellen, autoritären Anreiz von außen durch die Institution Universität. Ansonsten würde ich es einfach nicht machen und das wäre sehr schade. Und ich brauche dafür einfach diese äußere Form. Dann funktioniert das und ich liebe das einfach sehr. Ich bin dann sehr neugierig und sehr wissbegierig.
den obligatorischen sprichwörtlichen Arschtritt.
Genau, den brauche ich.
Auch wenn du Filme drehst, also bist du jemand, der sich dann auch gerne von einem Regisseur, von einer Regisseurin leiten lässt und gerne irgendwie Ansagen kriegt? Oder merkst du da jetzt auch über die Jahre, du hast selbst ja auch mittlerweile dich in der Regie ausprobiert, dass du da dann tatsächlich gerne auch den eigenen Antrieb suchst und mehr so deine Ideen eigentlich verwirklichen willst?
Nee, das kann ich überhaupt nicht sagen. Das würde ich auch nie machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Also der Regisseur ist der kreative Chef. Das ist einfach so. Also das würde ich auch nie aushebeln wollen. Finde ich auch wichtig, dass es so ist. Der hat die gesamte Vision im Auge und begleitet sie von Anfang bis zum Ende. Das heißt, ich bringe mich da als Mitglied ein, so wie ich es immer getan habe und so wie ich es immer tun würde. Und natürlich verändern sich Dinge über Jahre, aber eigentlich wird man eher ruhiger und stiller, weil oft geht es nicht um eine wörtliche Auseinandersetzung, sondern um den richtigen Moment zur richtigen Zeit und dann die richtigen Worte oder was auch immer. Aber ich glaube, ich finde, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt ganz verschiedene Regisseure und die meisten Zusammenarbeiten sind einzigartig. Und das kann ich gar nicht so allgemein sagen. Helmut Dietl zum Beispiel ist jemand, der sagt, ja, Caroline, ist da im Buch ein Komma? Dann sage ich, nee. Dann sagt er, ja, dann sprich auch keins. Weil er einfach sehr, sehr genaue Vorstellungen hat. Es kann einfach unglaublich toll sein, wenn du jemanden hast. Das hatte ich im Theater oder auf der Schauspielschule genauso. Es gibt Regisseure, die dich bis in die letzte Geste inszenieren. Das kann fantastisch sein, weil es ganz andere schauspielerische Herausforderungen bedeuten, als Regisseure, die sagen, zeig doch mal. Das sind einfach unglaublich verschiedene Anforderungen an Schauspieler. Und ich würde nie sagen, ich möchte das eine. Ich möchte am liebsten alles und so wechselnd und verschieden wie möglich.
Caroline Herfurth im Gespräch mit uns über sich, über ihre Karriere, über ihre Filme. Übermorgen ist sie neu im Kino am Donnerstag mit dem Kinderfilm Rico, Oscar und die Tieferschatten. Ganz toller Film geworden. Und sie hat auch selbst schon mal einen Film gedreht. 2012 war das ein Kurzfilm, der hieß Mittelkleiner Mensch. Also habe ich natürlich auch darüber mit ihr gesprochen, wie das denn so ist, dieses zweite Standbein als Regisseurin.
Naja, das kann ich. Ich bin ja auch gar keine Regisseurin. Ich würde mich auch wirklich weigern,
du hast einen Film gemacht,
mir diese Berufsbezeichnung draufzuschreiben,
weil dazu, Regisseurin.
Weil dazu steckt das in absoluten Kinderschuhen. Ich möchte mich nicht mit anderen Kollegen auf eine Ebene stellen. Das heißt Kollegen, Regisseuren meine ich.
Schon passiert. Ne?
Mist. Und ich hatte das Gefühl, also es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Ich glaube, dass meine Stärke wahrscheinlich daran ist, den Moment zu erkennen, an dem der Schauspieler gerade steht und was für eine Information er braucht, um das zu spielen, was ich mir vorstelle oder was ich mir wünsche. Mhm. Oder was den schauspielerischen Prozess sozusagen sehr genau zu begleiten. Das ist wahrscheinlich das, was ich natürlich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen kann, weil ich einfach weiß, was für Worte man manchmal braucht oder was, wo es hakt oder was für Informationen einem fehlen oder wie sehr die Situation, in der man gerade steckt, ablenkend wirken kann oder was auch immer. Ich kenne einfach die Situation sehr genau und deswegen kann ich da von außen eingreifen. Was mir fehlt, sind visuelle und dramaturgische Übersicht, also berufsbedingt. Dramaturgische Übersicht ist natürlich eigentlich, dürfte mir nie fehlen, aber ist natürlich einfach ein anderes Feld. Und deswegen finde ich es auch wichtig, wenn ich Schauspielerin bin, dem Regisseur die Führung zu überlassen, weil es als Schauspieler manchmal falsch ist, dramaturgische Übersicht zu haben. Als Regisseur muss man das haben. So, das sind einfach zwei verschiedene Anforderungen. Und als Regisseur sind das einfach Gebiete, da müsste ich mich definitiv noch auf festere Füße stellen, wenn ich da weitergehen sollte.
Wenn man so einen Feldversuch dann wagt und sagt, ich probiere das mal aus, dann kann man hinterher sagen, danke, das war's. Oder man hat Blut geleckt. Hört sich bei dir eher nach Zweiterem an, also ja. nach der Idee, das weiter zu verfolgen.
Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, unbedingt. Möchte ich das sehr gerne machen. Ich könnte nicht sagen, dass ich jetzt auf jeden Fall Regisseurin werden will. Ich liebe die Schauspielerei und will, also hoffe, dass ich weiterhin die Möglichkeit habe, Schauspielerin zu sein. aber ich würde sehr, sehr gerne mal Regie führen.
Weiter Schauspielerin zu sein, mit Sicherheit, wenn du nichts dran änderst, mit Sicherheit. Du kriegst viele Angebote, du machst viele Filme, ganz unterschiedliche Filme. Wie wählst du aus?
Also am liebsten Und zum Glück habe ich das ganz oft, die Situation, begehe ich Gebiete, die ich noch nicht kenne. Also ich liebe es, Genre auszuprobieren, verschiedene Tonalitäten auszuprobieren, Rollen auszuprobieren. Ich würde am liebsten noch extremer spielen können, Fantasy machen, Musicalfilm, Thriller, was auch immer. Das ist natürlich in Deutschland nicht ganz so einfach, aber das fände ich total toll. Ich hatte jetzt gerade die Möglichkeit, durch Fucky Goethe, also durch Zettel schon und dann durch Fucky Goethe nochmal intensiver die Komödie zu spielen und dann jetzt eben im Kinderfilm zu spielen. Das sind einfach, da habe ich einfach Glück. Irgendwann möchte ich, glaube ich, auch mal wieder richtig artifiziell spielen. Also dazu muss man, glaube ich, ins Theater gehen, um das auszuprobieren und zu kosten. Genau, aber möglichst, also je mehr in die verschiedensten Richtungen gefordert wird, desto lieber. Und dann ist es häufig auch so, also dass man natürlich guckt, wer so die kreativen Mitarbeiter sind. Also ob man da kreativ und in der Zusammenarbeit an einem Strang zieht oder ob man da jetzt permanent Missverständnissen unterlegen wäre, das wäre natürlich fatal, obwohl ich das immer zweitrangig finde.
Was immer so ein wiederkehrendes lokales Momentum ist tatsächlich Berlin. So, also in Berlin geboren, in Berlin aufgewachsen. Jetzt auch wieder ein Film, der so richtig in Berlin angesiedelt ist, wo du auch volle Kanne rumberlinern kannst im Film. Was hat das für eine Bedeutung für dich, diese ganze Stadt und das Filmbusiness in dieser Stadt?
Also eigentlich war es so, dass München meine Filmstadt war. Also ich bin eigentlich, was Filme angeht, das stimmt nicht, mein erster Film war nicht in Berlin, aber so ein bisschen außerhalb. Aber dann war ich eigentlich immer so in München zum Drehen und das hat sich dann geändert später. Dann kamen immer mehr Filme auch in Berlin und für mich, also das Drehen in Berlin bedeutet einfach, dass ich zu Hause bin dabei. Das ist immer schön. Ich kann in meinem eigenen Bett schlafen, ich kann meine Freunde sehen abends, ich habe noch ein Sozialleben neben der Arbeit, das ist schön. Obwohl es in München mittlerweile auch so ist, man hat dann einfach, ist dann einfach gestreut, das Sozialleben, ist ja klar. Aber also das, ich liebe diese Stadt ganz einfach. Ich bin unglaublich tief verwurzelt mit dieser Stadt und fühle mich hier sehr, sehr, sehr zu Hause. Merke auch, ich bin gerne auch mal weg, aber ich merke dann, dass mir die Wesensart so vertraut ist und ich mich da einfach am sichersten bewege drin, dass ich dann schon sehr schnell Heimweh bekomme. Und hier zu drehen, ich finde Berlin sehr, sehr vielseitig und bietet viele, viele Gesichter. Das heißt, ich finde es für Filme einfach ideal, weil du alle möglichen Welten hier aufbauen kannst.
Nach einigen Filmen, die du gemacht hast, sind dann irgendwann auch welche dabei, auf die man zurückguckt und sich sagt, den oder den hätte ich mal besser nicht gemacht?
Nee, gar nicht. Also ich bin grundsätzlich jemand, der sagt, alles, was ich gemacht habe, hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Das ist eine sehr ausgeleierte Phrase natürlich, aber es ist einfach so. Und ich bin über meinen Weg froh und glücklich und dankbar. Und also es gibt keine Erfahrung und keinen Film, bei dem ich nicht was Wichtiges gelernt habe. Von daher möchte ich wirklich nichts missen.
Was ärgert dich denn, wenn du Filme guckst? Was sind Dinge, wenn du im Kino sitzt? Und
ich mag keine zusammengeschusterten Zutaten. Also ein Film, der mit Konzept gemacht ist, im Sinne von, wir wollen die und die und die, also wie soll ich das sagen? Man möchte immer eine Reaktion erreichen und die führt man herbei mit einem Konzept. Aber es gibt Filme, die haben dabei eine Herzensaussage und es gibt Filme, die werden einfach nur zusammengebacken. Da denkt man, man braucht Milch, Zucker und Eier und dann funktioniert die ganze Geschichte, aber es fehlt irgendwie der Geschmack. Das ist ein Phänomen, finde ich, und das, solche Filme lassen mich kalt. Das ist, glaube ich, aber auch ein allgemeines Phänomen. Ansonsten ärgert mich manchmal natürlich schauspielerisches Spiel, wenn ich das Gefühl habe, also ich glaube, dass man immer sieht, was der Schauspieler denkt in dem Moment als Zuschauer. Und manchmal habe ich das Gefühl, wird sozusagen Spielen mit Vormachen verwechselt. So, das kann ich, da kann ich nicht zugucken. Das macht mich wahnsinnig.
Erinnerst du dich an den letzten Film, aus dem du rausgegangen bist im Kino?
Boah, bin ich mal aus dem Film rausgegangen? Ich weiß, dass ich beim Matchpoint rausgehen wollte, aber nicht, weil ich ihn schlecht fand, sondern physisch so mitgelitten habe, dass ich ihn fast nicht ausgehalten habe, aber ich bin trotzdem drin geblieben. Aber gibt es einen Film, wo ich rausgegangen bin, weil ich ihn so doof fand? Ich glaube nicht. Ist alles interessant. Also allein aus beruflichen Gründen ist es interessant. Habe ich mal einen ausgemacht? Ich habe irgendeinen nicht zu Ende geguckt, weil ich ihn langweilig fand, aber das weiß ich nicht mehr. Das vergesse ich dann gleich wieder, sowas.
Die schlaue Caroline Herfurt. War ein tolles Gespräch. Ab Donnerstag ist sie im Kino. Wenn ihr mal wirklich einen guten Kinderfilm sehen wollt, kann ich euch den nur empfehlen. Kinder-Familienfilm. Rico, Oscar und die Tieferschatten. Die Buchvorlage war schon toll. Und die Verfilmung ist in diesem Fall tatsächlich auch richtig gut geglückt.
D-Radio Wissen.
Ich habe noch zwei Neustarts am Kino Donnerstag, also übermorgen für euch. Der eine Film heißt Die Karte meiner Träume. Und da dürften alle von euch ganz schnell ganz aufmerksam werden, die den Film Die fabelhafte Welt der Amelie sehr, sehr gemocht haben, denn der Film ist vom selben Regisseur. Ist auch ganz ähnlich aufgebaut, ist also wieder so eine Art modernes Märchen, geht hier um den 10-jährigen T.S. Spivet, der auf so einer Ranch irgendwo im amerikanischen Nirgendwo von Montana lebt, wo eigentlich relativ wenigen Leuten auffällt, dass mit T.S. irgendwas nicht so ganz stimmt. Der Junge ist mit seinen 10 Jahren deutlich intelligenter als alle anderen um ihn herum und in der Schule wird er dafür nicht gefördert, sondern letzten Endes sogar noch vom Lehrer verhöhnt.
Sir, ich bin nicht sicher, ob Sie meine Einleitung gelesen haben.
Du glaubst mal wieder, dass du schlauer bist als der Rest der Welt, richtig? Was das Diagramm angeht, es ist zwar hübsch, aber wissenschaftlich gesehen voller Fehler.
Ach wirklich, Sir? Denn ich habe es dem Discover-Magazin geschickt und denen hat es so gut gefallen, dass sie es veröffentlicht haben.
T.S. Spivet schreibt und malt und zeichnet den ganzen Tag über sehr, sehr intelligente Dinge, aber auch in seiner relativ chaotischen Familie fällt das kaum jemandem auf. Daher nimmt er ganz heimlich an einem Talentwettbewerb teil, schickt etwas ein, das er gebaut hat, das so ein bisschen in Richtung eines Perpetuum mobiles geht und wird dann tatsächlich auch eingeladen. Weil er aber erst 10 Jahre alt ist und für diesen Wettbewerb nach Washington reisen müsste, packt er lieber heimlich seine Klamotten zusammen.
Das Vorsortieren aller nötigen Gegenstände und zwar in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit. 8-mal Unterwäsche, 2 Sextanten, 3 burgunderrote Polunder, 1 Thermometer, 1 Hygrometer, 1 Barometer, 1 Packung Rosinen, 12 Karottenstäbchen. Jagd noch 11. Um 4 Uhr in der Früh war mein Koffer endlich fertig gepackt.
Da habt ihr schon so ein bisschen an der Hintergrundmusik auch hören können, dass das durchaus sehr in die Richtung von Die fabelhafte Welt der Amelie geht. Der 10-jährige T.S. Spivet macht sich nun tatsächlich ganz alleine auf die Reise quer durch Amerika nach Washington, wo er an diesem Wettbewerb mit seiner Erfindung teilnehmen will. Das ist sehr, sehr beschaulich größtenteils. Es ist sehr märchenhaft. Die Gegenden, die T.S. durchstreift, teilweise so als blinder Passagier hinten auf der Ladefläche eines Trucks. Das sind so Bilder in pastellenen Tönen gezeichnet. Ich glaube, ihr wisst genau, was ich da meine. Er trifft auf sehr, sehr merkwürdige und skurrile Typen, die ihm begegnen auf der Reise. Und natürlich landet er am Ende irgendwann in Washington und muss dann sehen, wie da für ihn alles weitergeht. Wenn ihr diese Filme, diese Art Filme mögt, moderne Märchen, geht rein. Mir war er an einigen Stellen ein bisschen zu behäbig, der Film auch ein bisschen zu langsam und ein bisschen zu verträumt. Trotzdem unterm Strich ist es wirklich ein ganz schöner Film geworden, wenn man diese modernen Märchen mag. Der andere Film, den ich euch ans Herz legen möchte noch, es geht in eine ganz andere Richtung, ist nämlich kein Spielfilm, sondern eine Doku, obwohl diese Doku tatsächlich wirkt wie ein Spielfilm. Es geht um die Band The National und es geht um letzten Endes um deren Sänger Matt Berninger. Das ist nämlich der einzige in der Band The National, der nicht mit seinem Bruder zusammen in der Band spielt. Die anderen 4 Bandmitglieder, jeweils 2 und 2, sind Brüder. Der Sänger Matt Berninger ist in der Band sozusagen ohne Bruder. Er hat aber einen Bruder, der heißt Tom und der ist ein ziemlich fauler Sack, um das abzukürzen, der in seinem Leben noch nicht wirklich viel zustande gebracht hat, der aber jetzt die Idee hat, er könnte doch mal wunderbar eine Doku über seinen Bruder und die Indie-Rockband The National drehen.
A year on tour with my brother, I think it's gonna be awesome. I don't ever get to see him, so I think it's gonna be fun. I'm taking a camera along to make a documentary on the band. Making movies is something I've always really loved to do. Primarily horror action movies.
Ja, eigentlich wollte er immer Horror- und Action-Movies drehen, sagt er. Aber so ein Jahr mit seinem Bruder auf Tour zu sein, das ist doch bestimmt super. Also fährt er tatsächlich mit. Das Problem, was sich jetzt relativ bald herausstellt, ist, Tom Berninger, der Bruder des Sängers, fühlt sich mehr und mehr als Bandmitglied und führt sich dann auch tatsächlich genauso auf.
You know how yesterday we asked for more beer and a bottle of tequila? Mm-hmm. I just want you to know that we pay for all that.
I'm aware. Okay. Is alcohol?
Just keep it in mind that everything we use and this everything we use, mm-hmm. we pay for.
Okay.
Yeah, just keep that in mind.
Okay.
That's all I wanted to say.
Okay.
Party's over.
Gotcha.
Party is over, da gab es eine Standpauke vom älteren Bruder. 9 Jahre älter ist Matt als sein Bruder Tom und liest ihm da gehörig die Leviten. Trotzdem ist am Ende eine wahnsinnig bewegende Musik-Doku dabei rausgekommen, die sowohl die Band The National zeigt von Seiten, wie man sie sicherlich noch nie gesehen hat, weil dieser Tom Berninger einfach auch überall mit dieser Kamera rumhampelt und seinen Bruder und die anderen Bandmitglieder in den unmöglichsten Situationen filmt, sei es in der Garderobe, sei es unter der Dusche oder sonst wo, und am Ende da eine ziemliche Anarcho-Doku draus geworden ist, selbst wenn es während des Drehs, und auch das sieht man im fertigen Film, durchaus das ein oder andere Mal ordentlich Stress gegeben hat. Möchte ich euch ans Herz legen, diese beiden Filme euch noch mit anzuschauen. Wirklich sehr, sehr sehenswert.
Die Radio Wissen.
Ich bin Tom Westerholt. Hier sind die Filmnews der Woche mit Inga Hinnenkamp.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Lustig oder Schwachsinn? Parodien sind schon seit langem ein gern genommenes Stilmittel für Komödien. Manchmal funktionieren sie gut, manchmal schlecht bis gar nicht. Was also sollen wir davon halten, dass man in Hollywood derzeit eine Parodie der Fernsehserie Baywatch plant? Mit sowohl David Hasselhoff als auch Pamela Anderson in den Hauptrollen. Könnte lustig werden oder eben totaler Schwachsinn. Als Mastermind hinter der Parodie und gleichzeitig als Bösewicht im Film konnten die Macher Ober-Monty Python John Cleese gewinnen, der ein Aushängeschild ist im sich über andere lustig machen. Probleme gibt's derzeit nur mit dem Titel, denn der Rechteinhaber von Baywatch will sein Okay nicht geben. Stattdessen ist der bisherige Arbeitstitel das B-Team. Darin sollen David Hasselhoff und Pamela Anderson als Geheimagenten zu sehen sein, die natürlich nur aus Tarnungszwecken ausgerechnet als Rettungsschwimmer in Malibu arbeiten. Auweia. Beverly Hills Cop im Schnee. Wir hatten schon vor Monaten darüber berichtet, dass der neue 4. Teil von Beverly Hills Cop nicht wie die ersten 3 Teile in Beverly Hills gedreht werden sollen, sondern in Detroit. Aus der Stadt stammt der Kultcop der Serie Axel Foley, damals wie heute gespielt von Eddie Murphy. Neu ist die Info, dass nicht irgendwann in Detroit gedreht werden soll, sondern im tiefsten Winter und im dicksten Schnee. Vermutlich, um noch mehr Kontrast zu dem Sommerfeeling der ersten 3 Teile zu schaffen. Wenn es nächsten Winter kalt genug ist, soll Murphy alias Foley wieder auf Verbrecherjagd gehen, im dicken Mantel und im Schneegestöber. Ins Kino kommt Beverly Hills Cop 4 dann aber wohl erst im Frühjahr 2016. Hinter dem Film, der an die frühen Erfolge der Serie anknüpfen soll, steht übrigens Hollywoods Blockbuster-Elite. Produziert wird der Film von Jerry Bruckheimer. Regie wird Rush-Hour-Spezialist Brad Ratner führen. Mark Wahlbergs nächstes Remake? Nicht genug damit, dass Mark Wahlberg mit Transformers Ära des Untergangs gerade den erfolgreichsten Kinostart aller Zeiten für die Science-Fiction-Reihe hingelegt hat. Jetzt soll er auch noch einer anderen, einst legendären Serie zu neuem Glanz verhelfen. Angeblich ist Wahlberg nämlich Top-Kandidat für die Neuauflage des 6 Millionen Dollar Mans, einer Serie aus den 70er Jahren. Damals hatte Lee Majors den ehemaligen Astronauten gespielt, dem nach einem Unfall das Leben gerettet wurde. Durch jede Menge künstliche Körperteile, die ihn zu einem Supersoldaten machten. Es wäre nicht der erste Versuch, die einst legendäre Serie neu zu beleben. Vor einigen Jahren war erst eine Parodie mit Jim Carrey im Gespräch. Dann sollte Leonardo DiCaprio den 6-Millionen-Dollar-Mann spielen. Und nun soll es, wie es aussieht, Mark Wahlberg richten. Die Dreharbeiten könnten aber frühestens 2015 starten. Als nächstes ist Wahlberg erst einmal mit der Fortsetzung der Erfolgskomödie Ted beschäftigt.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
So, ihr Lieben, 3:09. Jetzt dürft ihr anfangen mit Daumen drücken. In gut einer Stunde geht's los. WM-Halbfinale Deutschland gegen Brasilien. Ich fasse die Stunde nochmal kurz zusammen, die wir hinter uns haben. The Signal, Die Karte meiner Träume und Mistaken for Strangers sind eure Auswahlmöglichkeiten im Kino ab übermorgen am Donnerstag, die neuen Filme. Oder wenn ihr den WM-freien Tag nutzen wollt, schaltet den Fernseher ein und zwar am Donnerstag um 22.25 Uhr. Da läuft nämlich 4X. Das ist ein Film des dänischen Regisseurs Niklas Winding Refn. Der hat unter anderem Drive gemacht wie hieß denn der Schauspieler in der Hauptrolle? Ihr wisst, wen ich meine. So, ist eine deutsche Erstausstrahlung, 4X. Den könnt ihr gucken am Donnerstagabend 22.25 Uhr auf Dreisat. Ich verbleibe mit den besten Grüßen bis nächste Woche Dienstag. Ich fliege morgen übrigens nach New York und treffe für euch morgen Freeman. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das wird. Wir hören uns nächsten Dienstag. Gut gehen lassen. Bis dahin. Auf Wiederhören.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.